Ja, ich möchte mit euch heute Morgen auf zwei Wörter gucken, die in der Bibel ganz oft vorkommen. Das heißt, wir könnten uns allein aus den Briefen von Paulus eine von 164 Bibelstellen auswählen, auf die wir schauen könnten, weil diese zwei Wörter 164 Mal allein in den paulinischen Briefen vorkommen. Und diese beiden Wörter heißen in Christus oder bei Paulus auch im Herrn oder in ihm. 164 Mal schreibt Paulus von diesem Term in Christus, im Herrn, in ihm. So wichtig war das für ihn. Es hat sein Denken total bestimmt, dass wir als Kinder Gottes in Christus sind, in Jesus, in ihm. Und wir wollen heute Morgen darüber nachdenken, was heißt das, in Christus zu sein? Was heißt das für uns, für unser Denken und für unser Leben, für unser Fühlen? In Christus zu sein. Das Erste, was das bedeutet, in Christus zu sein, heißt, wir werden durch Christus repräsentiert. Er steht für uns, er repräsentiert uns. Wenn Gott uns sieht, sieht er uns sozusagen durch die Brille von Christus. Um das zu verstehen, müssen wir eins verstehen, was wir in der westlichen Welt total verloren haben, nämlich wie abhängig wir voneinander sind und wie sehr wir jemand brauchen, der uns repräsentiert. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo Individualismus ein total großer Wert ist. So dieses Ich kann das selber, ich bin mein eigener Gott, ich brauche die anderen nicht. Was meine Eltern von mir wollen, ist mir total egal. Was meine Lehrer von mir wollen, ist mir total. Ich schaffe das alles selber. Ich bin eine eigenständige Persönlichkeit. Ich bin total unabhängig voneinander. Das ist ja so der Tenor, der uns in unserer Gesellschaft gelehrt wird. Und natürlich, Gott liebt das Individuum und Gott löscht das Individuum niemals raus. Er hat uns als verschiedene, einzigartige Menschen designt und geschaffen. Natürlich hat das Individuum seinen Wert. Aber das heißt nicht, dass wir unabhängig sind voneinander, sondern wir sind total abhängig voneinander. Ich meine, gerade jetzt in der ganzen Sache mit Corona und Impfen und Nicht-Impfen merken wir so, okay, das, was ich mache, hat Auswirkungen auf die anderen und die anderen wollen irgendwas von mir und man diskutiert, inwieweit, wo da die Grenzen sind. Das merken wir gerade hier in Deutschland so sehr. Wir sind abhängig voneinander und wir brauchen einander. Gott hat uns Menschen gemacht als Menschen, die einander brauchen und die ihn brauchen. Und wir brauchen jemanden, der uns repräsentiert. Wir brauchen jemand, der für uns einsteht. Wir brauchen jemanden, der sozusagen für uns eintritt. Das biblische Prinzip ist einer für alle. Und Gott hat immer in der Geschichte durch einen Repräsentanten gehandelt, der sozusagen für die Menschheit stand. Und eigentlich kann man die Weltgeschichte in zwei große Repräsentanten einteilen und zu einem von beiden müssen wir gehören. Der eine ist Adam und der andere ist Christus. Dr. Martin Lloyd-Jones schreibt, Gott hat mit der Menschheit immer durch ein Haupt und einen Repräsentanten gehandelt. Die gesamte Menschheitsgeschichte kann zusammengefasst werden in Bezug darauf, was wegen Adam geschehen ist und in Bezug darauf, was wegen Christus geschehen ist und noch geschehen wird. Und im ersten Korintherbrief nimmt Paulus direkt diese beiden Dinge und sagt und benutzt in einem Vers den Begriff in Adam und gleichzeitig in Christus. Er sagt, so wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Und daran können wir verstehen, was es heißt, repräsentiert zu werden. Das ist ein Gedanke, den wir nicht mögen, gerade wegen unserem Individualismus und der uns total fremd ist heute. Aber die Bibel lehrt ganz klar, als normale Menschen werden wir erstmal von Adam repräsentiert. Die Bibel sagt ganz klar, was Adam damals gemacht hat, dass er die Frucht gegessen hat. Interessanterweise ist von Eva gar nicht die Rede, obwohl sie als erstes gegessen hat, aber Gott knöpft sich den Mann vor sozusagen, der das Haupt war und der die Verantwortung hatte. Und was Adam damals getan hat, hat totale Auswirkungen, selbst auf uns heute noch. Adam ist sozusagen der Vater der menschlichen Rasse und was er damals getan hat, wie er rebelliert hat gegen Gott, hat Auswirkungen selbst auf uns heute noch. Die Bibel lehrt das in Römer 5, so wie Adam gesündigt hat durch einen Menschen, durch diesen Adam, der sich gegen Gott erhoben hat, der von dieser Frucht gegessen hat, durch diese eine einzige Tat kam die Sünde und kam der Tod in die ganze Welt und damit der Zorn Gottes auf die ganze Welt. Dieser eine Adam hat die Menschheit repräsentiert und durch diese eine klitzekleine, in Anführungsstrichen, Tat geschah was so Schreckliches in der Menschheitsgeschichte, wie es danach nie mehr geschehen ist. Und genau das Gleiche gilt für Christus. Adam hat gesündigt und durch Adam kam die ganze Sünde, Schuld, Tod, Trennung von Gott kam in die Welt. Und so wie Adam diese eine Tat gemacht hat und es die ganze Welt mit in den Abgrund gerissen hat, so hat Christus sein Leben gegeben, ist am Kreuz gestorben und hat durch diese eine Tat Menschen, die sich ihm anvertrauen, wieder zu Gott gebracht. Dr. Martin Lloyd-Jones schreibt weiter: Schau auf dich selbst in Adam. Obwohl du nichts gemacht hattest, wurdest du als Sünder benannt. Schau auf dich selbst in Christus. Obwohl du nichts gemacht hast, wirst du gerecht gesprochen. Das ist die Parallele. So wie wir in Adam alle gestorben sind, so werden in Christus alle, die an ihn glauben, lebendig gemacht. So real, wie wir in Adam sind, und wir alle merken das, dass wir in Adam sind noch. Wir alle haben einfach diesen Körper, einfach wie Adam, und wir alle merken das in unseren Gedanken, in unseren Herzen, ist diese Sünde, ist diese Rebellion, ist dieses gegen den Gott sein. Aber mindestens genauso real, wie wir in Adam sind, genauso real sind wir in Christus. Wir haben zwar noch keinen neuen Leib in Christus, aber wir gehören schon jetzt zu ihm und wir werden durch ihn repräsentiert. Wenn wir als Kinder Gottes vor Gott treten, dann sieht Gott uns nicht mehr durch Adam, der uns repräsentiert, sondern er sieht uns durch was völlig Neues, nämlich durch seinen Sohn Jesus Christus. Und er sieht uns als eine völlig neue Schöpfung. So real, wie wir in Adam sind, so real sind wir jetzt in Christus, werden durch Christus repräsentiert. Es ist wie zwei Familien, wie zwei Nachnamen. Einmal hieß ich Simon in Adam und als ich Jesus kennengelernt habe, heiße ich jetzt Simon in Christus. Das ist wie mein Nachname und unser gemeinsamer Nachname. Wir gehören zu einer sozusagen neuen Rasse von Mensch, wenn man so will. Wir gehören zu einer Familie, die in Christus ist, die nicht mehr durch das alte Menschliche definiert ist, sondern die durch das Neue definiert ist, durch das neue Leben, was wir haben in Christus. Einer für alle. So wie Adam uns alle in den Dreck und in die Sünde gezogen hat, so zieht Christus uns alle, die an ihn glauben, zurück zum Vater. Er repräsentiert uns vor Gott. Und für jeden Menschen gibt es diese Möglichkeit, sich zu entscheiden, von wem will ich repräsentiert werden? Von Adam oder von Christus? Wir haben das mal in Nordafrika erlebt, wie wichtig es ist, wer uns repräsentiert. War ja mal schwierig, so ein Visum zu bekommen und wir hatten auch immer mal ein bisschen Stress mit dem Geheimdienst dort. Und immer wenn man eingereist ist, gab es dann am Flughafen erstmal die normale Passkontrolle. Und dann haben die schon gesehen, der hat sich bei der Schlange von den Ausländern angestellt, den nehmen wir nochmal zu uns. Dann gab es so eine Extra-Passkontrolle von irgendwelchen dubiosen Gestalten in Zivil, die dann nochmal den Pass sehen wollten und damit in irgendeinem Büro verschwunden sind. Es war der Geheimdienst, die dann schauen wollten, wer da reinkam. Und einmal sind wir reingekommen, auf dem Visum, was wir im Pass hatten, von dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe. Und dieser Betrieb hatte nicht so gute Verbindungen zum Geheimdienst. Das war ein normaler Betrieb halt. Und deshalb hat das auch für den Geheimdienst nichts bedeutet, dass wir bei diesem Betrieb gearbeitet haben. Und die haben dann unser Visum gesehen. Und dann kommt rein und dann ging es los. Laptop aufmachen, wir wollen eure Fotos sehen, gebt das Passwort ein und 1000 Fragen und haben uns das Leben schwer gemacht. Ich weiß gar nicht, eine Stunde, anderthalb festgehalten, eine Frage nach der anderen und total Stress gemacht. Am Ende durften wir doch gehen, weil dann uns noch jemand abgeholt hat. Genau. Aber da waren wir repräsentiert durch diese normale Firma. Ein anderes Mal haben wir kein Visum bekommen über unsere Firma. Und dann haben wir so eine Agentur, in Anführungsstrichen, eingeschaltet, die so Visa besorgen kann. Ich weiß nicht, wie legal das ist. Eines Tages werde ich vor Jesus stehen und er wird das beurteilen. Ich weiß nicht, genau. Aber auf jeden Fall hat diese Agentur irgendwie auch Geld an den Geheimdienst wohl bezahlt, haben wir dann gehört. Und es war total anders. Wir sind da angekommen, haben unsere Pässe vorgezeigt an der normalen Kontrolle und sofort kam einer vom Geheimdienst her, die wussten schon, dass wir kommen, das war alles geplant. Und bist du Simon? Ja, genau. Ja, komm mit. Und vorbei an diesem Büro, haben gar nicht mehr in unseren Pass geguckt und in 2 Minuten waren wir aus dem Flughafen raus. Da habe ich gemerkt, es ist so wichtig, wer uns repräsentiert. Als wir dieses Visum hatten, wurden wir repräsentiert, wir wurden repräsentiert von jemand anderem und wir konnten durchgehen. Und so ist es auch, wenn Jesus uns repräsentiert. Dann können wir heimkommen zu Gott, wie wir gesungen haben. Dann sieht Gott uns nicht mehr in Adam, sondern dann sieht er uns in Christus. Ihr Lieben, wir sind so gesegnet in Christus. Wir haben jemanden, der für uns eintritt, der für uns vor dem Vater steht. Und indem wir Kinder Gottes sind, indem wir alles haben, was wir zum Leben brauchen, indem wir total reich gemacht sind, indem wir zum Königreich gehören, was bleiben wird. In Christus sind wir zu Kindern Gottes geworden, sind wir repräsentiert durch ihn und haben totalen Zugang zu Gott, dem Vater. Wir gehören zu ihm, zu seinem Reich. Wir werden durch ihn repräsentiert, jetzt und in Ewigkeit. Das bedeutet es, in Christus zu sein. In Christus zu sein heißt, ich wähle ihn als meinen Repräsentanten. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern ich gebe mich ihm hin und lasse mich von ihm repräsentieren. Ich glaube, dass so, wie ich in Anführungsstrichen nichts dazu getan habe, um Sünder zu werden, das hat Adam für mich getan, genauso habe ich nichts dazu getan, um zu Gott zurückzukommen, um ein Kind Gottes zu werden. Das hat Christus für mich getan. Ich schaffe das nicht alleine, ich schaffe das nicht aus mir selbst. Individualismus und Unabhängigkeit ist hier fehl am Platz, sondern ich brauche jemand, der für mich eintritt und der mich repräsentiert. Weiterhin heißt das, in Christus zu sein, heißt verschmolzen zu sein mit Christus. Eine Fusion. Ich weiß nicht, die handwerklich Begabten unter euch kennen das vielleicht. Ich habe es mal gehört, dass so zwei Arten von Verbindungen gibt. Nämlich eine Verbindung, die einfach verbindet. Zum Beispiel, man hat zwei Latten Holz und schlägt einen Nagel da rein. Dann sind diese zwei Latten zusammen, aber sie sind immer noch zwei Latten, die einfach verbunden sind. In Christus zu sein, heißt, mit ihm fusioniert zu sein. So wie man zwei Stück Eisen miteinander verschmelzt. Wie heißt das dann? Verschweißt, danke. Jetzt löten oder scheißen, ich habe da keine Ahnung von. Wie man die verschweißt und dann ist es wirklich ein Teil. Dann sind es nicht mehr zwei Teile. Und in Christus zu sein, heißt total mit ihm verwachsen, sagt die Bibel, oder verschmolzen zu sein. Versteht mich nicht falsch, wir werden nicht Gott, wie die Mormonen sagen oder so. Wir bleiben immer Mensch und Gott bleibt immer Gott. Das meine ich nicht mit verschmelzen. Aber in Christus zu sein, heißt eins zu sein mit ihm, die Identität aus ihm haben, total verschmolzen zu sein, verbunden zu sein mit ihm. Jesus selber hat davon geredet, in diesem wunderbaren und uns allen bekannten Bild vom Weinstock und von der Rebe. Er sagt in Johannes 15, ab Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Jesus flehte seine Jünger an. Bleibt in mir. Wenn ihr ein Ding tun sollt in eurem Leben, dann ist das, in mir zu bleiben. Mit mir verbunden zu sein, verschmolzen zu sein. Und ihr Lieben, dieser Gedanke, dass mein Leben total verbunden ist mit Christus, ist was, was wir hier in Deutschland in größten Teilen total verloren haben. Für Paulus war das so klar, dass sein Leben total verschmolzen ist mit dem Leben von Christus. Er hat geredet, er hat gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin mit Christus gestorben und ich bin mit Christus auferstanden. Das war für ihn eine totale Realität. Und meines Erachtens nach an keiner Stelle hat er das erklärt, wie das irgendwie ganz genau passiert ist. Aber es war für ihn eine Realität, in der er total gelebt hat. Ich habe es gestern noch gelesen in Römer 6. Da geht es um die Frage, wo manche sozusagen argumentieren und sagen, hey, ihr Christen, weil Gott euch ja vergeben hat, könnt ihr ja sündigen und rumhuren, wie ihr wollt oder so. Gott hat euch ja vergeben. Und weil Gnade da ist, könnt ihr total unmoralisch leben. Genau, das war so die Anschuldigung, die sie vorgebracht haben. Und Paulus greift das auf in Römer 6, die Verse 1 bis 11. Und seine Argumentation ist folgende. Er sagt, hallo, wir als Leute, die in Christus sind, wir sind mit Christus gestorben. Wir sind mit ihm gekreuzigt und gestorben. Und dann, als Jesus auferstanden ist, sind wir, weil wir eins sind mit ihm, mit auferstanden. Und seitdem lebt er und lebt zur Herrlichkeit des Vaters. Und genauso, weil wir mit ihm auferstanden sind, leben auch wir zur Herrlichkeit des Vaters. Wir können nicht fortdauernd in Sünde leben, weil Christus auferstanden ist und er in uns lebt und wir in ihm sind und er lebt, deshalb leben wir auch. Bitte frag mich nicht, wie das genau funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Es ist für mich echt ein Geheimnis. Aber es ist eine Realität, die ich erlebe und die ich immer mehr erleben will. Paulus' Biografie war folgende. Er hat selber gelebt in Adam, bis er dieses Erlebnis hatte vor Damaskus. Und dann ging er sozusagen wahrscheinlich waren es, ich glaube, 3 Jahre zurück, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und da wurde sein Leben zu dem Leben von Christus. Und da hat er gesagt, damals in Damaskus, da bin ich gestorben mit Christus. Und da ist was total neu geworden in mir. Und seitdem lebt Christus in mir und ich in Christus. Ich bin eins mit ihm. Ich ziehe meine Identität aus Jesus. Seitdem bin ich, so wie die Rebe im Weinstock ist, in Christus und lebe in ihm und bekomme meine Kraft aus ihm, bekomme alles, was ich brauche, nur aus ihm. Und alles, was ich auch will, ist nur er. Das hat für ihn geheißen, in Christus zu sein. Jesus ist unser Lebensgeber, er ist unsere Quelle, er ist unser Lebenselixier, er ist unser Ernährer, unsere Versorger. So wie ein Baby im Bauch der Mutter ist und von der Mama alles bekommt, ohne irgendwas dazu zu tun. So gehören wir zu Christus. So werden wir von ihm genährt, gepflegt. So steht er für uns ein. Das ist übrigens das, was wir in 5-6 Wochen feiern werden in Frankfurt oder wenn Yvonne getauft werden wird. Römer 6 steht das. Die Taufe ist das Symbol genau dafür. Yvonne wird dorthin gehen, in dieses Wasser hinabsteigen und sozusagen sagen, hier sterbe ich mit Jesus. Hier gehe ich ins Grab mit Jesus. Das Wasser ist ein Symbol für dieses Grab. Und dann wirst du hoffentlich nicht da drin bleiben, sondern nach ein paar Sekunden wieder rauskommen. Und das ist das Symbol, ab jetzt lebe ich für Jesus. Ich liebe das so. Manchmal, wenn ich nach Remscheid komme, schon länger her, aber in das Gemeindegebäude zu gehen, wo ich getauft worden bin und das Taufbecken zu sehen und mir neu klar zu machen, da unten, da liegt der alte Simon. Und jetzt lebt ein Neuer, jetzt lebt Christus in mir. Ihr Lieben, wir gehören zu Jesus. Wir sind in ihm. Wir dürfen da immer mehr reinwachsen, wirklich verschmolzen zu sein mit ihm. Unsere Identität nur in ihm zu haben. Ins Meer der Liebe uns zu versenken, wie es heißt in dem Lied. In Christus zu leben, aus seiner Kraft zu leben. Alles von ihm zu nehmen. Wir sind sein Leib. Wir gehören zu ihm, er ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Wir haben Gemeinschaft mit ihm und in ihm. Wie können wir da reinwachsen, darin zu leben, in Christus zu sein? Einer der Schlüssel, der mich so begeistert ist, dass Jesus selber, von Jesus heißt es, er lebte im Vater. Und ich glaube, so wie Jesus im und mit dem Vater gelebt hat, als er hier auf der Erde war, ist ein Vorbild für uns, wie wir auch in und mit Christus leben. Es gibt, ich glaube, fünf Stellen habe ich gefunden im Lukas- und Johannesevangelium, wo der Herr Jesus so Sätze gebraucht, die nach diesem Muster sind, wie der Vater mich, so ich euch, Also er sagt zum Beispiel, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, in der gleichen Art und Weise sende ich euch. Und ich glaube, so wie Jesus im Vater gelebt hat, so sollen auch wir in Jesus leben. So wie Jesus, er hat selber gesagt, er konnte nichts tun, was er nicht den Vater tun sah. So wie er total im Vater und aus dem Vater herausgelebt hat, so sind auch wir berufen, in Jesus und aus ihm heraus zu leben. Ich möchte zum Abschluss noch 2, 3 Dinge anschauen, wie Jesus im Vater lebte. Was bedeutet das, dass Jesus im Vater lebte? Das erste ist, Jesus begrenzte sich total auf den Willen des Vaters. Er tat, wie ich gerade gesagt habe, und das steht in Johannes 5, Vers 19. Da sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn, das heißt Jesus, kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Stellt euch das vor, Jesus, Gott, der Sohn Gottes, sagt von sich selbst: Hey, ich kann nichts tun, außer das, was ich den Vater tun sehe. Ich lebe in dieser ständigen Beziehung, in dieser ständigen innigen Beziehung mit dem Vater, und ich kann nicht dahin gehen, wo ich irgendwie gerade Lust drauf habe, wo es mir gerade passt, sondern ich lebe im ständigen Einklang mit dem, was der Vater gerade tut. Und das bedeutet eine ganz große Freiheit, aber es bedeutet auch eine ganz große Begrenzung. Jesus hat sich selbst freiwillig total begrenzt in seinem irdischen Leben, nämlich darauf, einfach den Willen des Vaters zu tun. Stellt euch das vor, Jesus war der Sohn Gottes. Er hatte auf seinem Leben lag die Verheißung, dass durch ihn die Nationen gerettet werden sollten. Und doch hatte der Vater ihm nur diesen klitzekleinen Dienst in diesem klitzekleinen Israel gegeben. Jesus hat sich nie in den Flieger gesetzt und in Amerika vor 10.000 Leuten gepredigt, sondern er blieb in Israel, in diesem kleinen Ort, wo der Vater ihn hingesetzt hatte, war dort treu und ließ sich begrenzen und tat da einfach den Willen des Vaters. Und dann gab der Vater seinen Segen dazu, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden war, und die Botschaft von ihm und seine Königsherrschaft kam zu den Nationen, sogar bis Frankfurt-Oder und Eisenhüttenstadt heute, weil er diese Begrenzung annahm. Und so wie Jesus im Vater blieb, so sind wir berufen, in Jesus zu bleiben, unsere Begrenzung anzunehmen, die er uns gegeben hat, treu zu sein in den Dingen, die er uns gegeben hat. Wie sonst lebte Jesus im Vater? Jesus lebte total vor den Augen des Vaters. Er ließ sich nicht von Menschen definieren. Er ließ sich nicht von Menschen herumpuschen, dirigieren. Er ließ sich niemals unter Druck setzen, sondern er lebte immer nur vor den Augen des Vaters. Ihm war es niemals wichtig, was die Menschen von ihm dachten. Von ihm war es nur wichtig, was sein Vater im Himmel von ihm dachte. Er lebte nicht in Menschenfurcht, sondern er lebte in Gottesfurcht. Das Wichtige für ihn, die treibende Kraft, war nicht das, was Menschen dachten, sondern was Gott dachte. Er lebte nicht sozusagen innerlich vor den Augen von Menschen, sondern er lebte vor den Augen Gottes. Und so sind auch wir berufen, nicht länger innerlich vor den Augen von Menschen zu leben, sondern vor den Augen von Jesus. Wie viele Menschen sind geknechtet dadurch, dass sie anderen Menschen gefallen wollen? Ich weiß nicht, ob ihr jemals so einen kennengelernt habt. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich habe mal einen Menschen kennengelernt, der immer noch, obwohl ich glaube, sein Vater war es, schon lange gestorben war, immer noch dafür lebte, seinem Vater zu zeigen, dass er es doch selber konnte und wie toll er war, seinem Vater was zu beweisen. Und er hat so gemerkt, in allem, was er sagte, ging es darum, seinem Vater noch was zu beweisen, obwohl es total irrational war. Der Vater war schon lange tot. Aber in seinem Herzen lebt er immer noch vor den Augen seines irdischen Vaters. Ihr Lieben, in Jesus sind wir frei davon. Wir sind berufen, in ihm zu sein, vor seinen Augen zu leben. Wir müssen nicht mehr Knechte von Menschen sein, Sklaven von Menschen, sondern wir dürfen vor den Augen Gottes leben und dadurch echte Diener von Menschen werden, dadurch anderen Menschen wirklich helfen, frei zu werden. Jesus blieb sein Leben lang im Vater, sogar am Kreuz, Am Kreuz, sagte er, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Er war sich der Liebe des Vaters so sicher, dass er sogar sein Leben komplett in die Hände seines Vaters geben konnte. So dürfen auch wir darin wachsen, immer sicherer zu werden, dass Jesus wirklich das Beste für uns will, dass er wirklich für uns ist. Und dass, so radikal das auch manchmal sein kann, unser Leben in seine Hand zu legen, dass das absolut Beste ist. Nirgendwo sonst sind wir sicherer als in seinem Willen. Immer wieder dürfen wir das auch sagen. Jesus, in deine Hände gebe ich meinen Geist, weil du bist mein Leben. Du bist alles, was ich habe. Du bist meine Kraft. In dir lebe ich und in dir habe ich alles. Amen.